Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 8: Der Scharfschütze. Dem neuen Schuljahr änderte sich vieles im Münchner Waisenhaus. Der Einfluss der Kirche sollte minimiert werden. So wurde die wirtschaftliche und pädagogische Führung der Anstalt dem Orden der englischen Fräulein entzogen. Ihnen blieb nur mehr die Leitung der Hauswirtschaft sowie die pädagogische Verantwortung für die Erziehung der Mädchen. Knaben mussten ab sofort entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie erzogen werden. Schwester Agnes wurde versetzt. Dem Ehepaar Meyer wurde aufgrund der fehlenden Mitgliedschaft in der NSDAP gekündigt. Sie wurden durch Herrn Wacholi, einem glühenden Anhänger der Nazis, ersetzt. Dieser übernahm mit der Leitung des Hauses auch den Unterricht der Kinder in der Volksschule des Waisenhauses. Für Herrn Pater Glück blieb somit nichts. Er war ab diesem Zeitpunkt ein gebrochener Mann und zog sich völlig zurück. An den gemeinsamen Mahlzeiten nahm er nicht mehr teil und sogar die täglichen Spaziergänge wurden seltener. Ludwig war einer der wenigen, die ihn in seinem Zimmer gelegentlich besuchen durften. Mit der neuen Heimleitung wurden nahezu alle Kinder und Jugendliche zur Mitgliedschaft bei der Hitlerjugend verdonnert. Knaben über 14 wie Bernhard wurden Mitglieder bei der eigentlichen HJ. Buben zwischen 10 und 13, die Pimpfe, waren im deutschen Jungvolk organisiert. Mädchen unter 14 nannten sich Jungmädels, die über 14-Jährigen wurden Mitglied beim Bund Deutscher Mädel. Nur wenige, wie Ludwig, entzogen sich der Mitgliedschaft. Als Konsequenz wurden sie häufiger zu Spül- und Putzdiensten eingeteilt. Durften die HJ-Mitglieder am Samstag zum Sport und einmal pro Monat für ein ganzes Wochenende ins Zeltlager, mussten die anderen den Samstag in der Schule verbringen und anschließend diverse Hausarbeiten erledigen. Dies hatte zur Folge, dass nach nur wenigen Wochen alle Waisen außer Ludwig die Seiten wechselten und ihre Mitgliedschaft in der HJ oder dem BDM erklärten. Als einziger Gymnasiast im Heim war Ludwig schon immer ein Außenseiter gewesen. Jetzt war er isoliert. Seine Mahlzeiten nahm er am Tisch der Nonnen ein. Keiner sonst wollte oder durfte mit ihm zusammen sitzen. Bernhard war unsicher, wie er sich seinem alten Freund gegenüber verhalten sollte. Einerseits war er gern Mitglied in der Hitlerjugend, andererseits fühlte er sich Ludwig gegenüber freundschaftlich verpflichtet. Eines Abends, als Ludwig wieder mal nach dem Essen mit dem Geschirrwagen abräumen musste, stand Bernhard auf. Wie alle HJler hatte er sein braunes Hemd an. »Warte, Ludwig«, sagte er, »ich helfe dir.« Er nahm die Gläser, Teller und Besteck von seinem Tisch und stellte alles auf den Wagen. Ludwig lächelte ihn dankbar an. Als sie beide gemeinsam den nächsten Tisch abräumten, stand Herr Wacholi auf. »Halt«, rief er und blickte auf Bernhard. »Wie war nochmal dein Name?« »Meinen Sie mich, Herr Wacholi?«, fragte Bernhard. »Natürlich meine ich dich«, antwortete er. »Den Namen des anderen, der meint, aus der Reihe tanzen zu können, den kenne ich. Dich spreche ich an, Hitlerjunge.« »Bernhard«, heiße ich. »Neumann Bernhard.« »Ah ja, Bernhard, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Bernhard, ich kann mich nicht erinnern, dass du zum Abräum- und Spüldienst eingeteilt wurdest. Oder habe ich da was übersehen?« Bevor Bernhard antworten konnte, fuhr er fort. »Sollte es so sein, würde mich das wundern.« »Nun, warum würde mich das wundern?«, fragte er zynisch. Erneut blieb keine Zeit für eine Antwort. »Weil ein Hitlerjunge sich nicht seine Uniform mit schmutzigem Geschirr versaut. Verstanden? Andere, wie unser feiner Herr Gymnasiast, weigern sich, diese ja zu tragen. Ist es dann nicht am besten, eher die geeignete Person den Schmutz zu entsorgen, frage ich?« Jetzt ließ er Zeit für eine Antwort, die aus lautes Johlen kam. Bernhard blickte verlegen auf Ludwig. »Lass gut sein, Bernhard«, signalisierte er ihm. »Setz dich wieder hin, ich schaff das schon.« Bernhard nahm wieder Platz und blickte auf den Boden. Die anderen Jungen fingen jetzt an, Ludwig beim Abräumen zu behindern. Manche hielten die Teller absichtlich fest, andere warfen halbvolle Emaillebecher unter gackerndem Gelächter auf ihn. Dies war schließlich den Nonnen zu viel. Schwester Aloysia und Ignatia standen wütend auf. »Aufhören!« schrie Aloysia. »Jetzt reicht es aber!« Sofort kehrte Stille ein. »Schwester Aloysia«, sagte Herr Wacholi trocken, Ich wusste gar nicht, dass Sie weiterhin Befehlsgewalt in diesem Hause haben. Herr Wacholi, entgegnete Aloysia. Wie Ihnen bekannt sein sollte, haben wir englische Fräulein entsprechend der neu erlassenen Dienst- und Verwaltungsordnung die Verantwortung für die Führung der Hauswirtschaft. Diese Sauerei zu untersagen, fällt daher in unserem Bereich. Oder sind Sie da anderer Meinung? Wacholi überlegte eine Weile. Na gut, dann überlassen wir Ihnen und dem Herrn Gymnasiasten jetzt das Putzen. Alle Knaben, Pimpfe ausgenommen, gehen mit mir in den Gemeinschaftsraum. Wir müssen das anstehende Zeltlager besprechen. Sie verließen schweigend den Raum, Bernhard eingeschlossen. Er sollte für längere Zeit nicht mehr mit seinem Freund Ludwig sprechen. Das erste Zeltlager, an dem Bernhard und etwa 20 weitere Knaben aus dem Waisenhaus teilnahmen, fand Mitte Oktober statt. Alle HJ-Mitglieder sammelten sich am Münchner Ostbahnhof und fuhren mit dem Zug ins Chiemgau. Fast der gesamte Zug war gefüllt mit ihnen. Sie waren alle identisch gekleidet und trugen das obligatorische braune Hemd, die schwarze kurze Hose, das schwarze Tuch um den Hals sowie die Armbinde mit dem Hakenkreuz am rechten Arm. Die Stimmung war prächtig und das Wetter herrlich. Als sie ankamen, bauten sie ihre Zelte auf und sammelten sich anschließend um den Scharführer. Sie wurden angewiesen, sich in zwei Gruppen aufzuteilen und die Fahne der jeweils gegnerischen Gruppe zu erbeuten. Bernhard war für dergleichen Geländespiele völlig fehl am Platze. Mit seinem wuchtigen Körper lief er nicht schnell genug und war unfähig, sich in die Mannschaft zu integrieren. Als das Spiel vorbei war, Bernhards Mannschaft hatte verloren, wurde er daher von der restlichen Truppe einschließlich des Scharführers als zu dick und zu dämlich gerügt. Als Strafe für seine Faulheit musste er das Geschirr nach dem gemeinsamen Abendessen abwaschen. Am nächsten Tag stand nach dem Frühstücken ein Marsch über etwa 10 Kilometer an. Zwei der überaktiven Jungen vom Tag zuvor machten den Fehler und rannten zu schnell los. Nach 3 Kilometern ging ihnen die Kraft aus und sie fingen zu jammern an. Dies hatte zur Folge, dass nun sie zum nächsten Spüldienst verdonnert wurden. Bernhard hingegen sprach kein Wort, blickte starr nach vorne, atmete gleichmäßig und ging präzise wie ein Uhrwerk mit konstanter Geschwindigkeit den gesamten Weg. »Na geht doch«, sagte der Scharführer zu Bernhard, als sie wieder im Lager ankamen. »Bist ja gar nicht so unbeweglich, wie du aussiehst. Heute Mittag stehen Schießübungen an. Mal sehen, was du da so zeigst.« Für das Schießen waren insgesamt 5 Pressluftgewehre für die gesamte Truppe verfügbar. In 10 Meter Entfernung wurden auf einer Bank 3 Blechdosen aufgestellt. Jeder hatte 3 Schuss zur Verfügung. Wer weniger als 2 Dosen traf, schied aus. Anschließend wurde die Distanz um 5 Meter vergrößert und es ging im gleichen Modus weiter. Bevor geschossen wurde, erklärte der Scharführer den Ladevorgang und den Ablauf der Übung. Um eine stabile Körperposition zu haben, legt ihr euch flach auf den Boden und zieht das linke Bein etwas an, sagte er. Passt auf, dass ihr das linke Handgelenk nicht abwinkelt. Legt den Vorderschaft des Gewehrs auf den Daumenballen. Er nahm sich eines der Gewehre und demonstrierte den Ablauf. Als nächstes Ziel mit Kim und Korn anvisieren, einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen, nicht bewegen, abdrücken. Am besten auch den Herzschlag einstellen. Der Scharführer lachte laut über seinen eigenen Witz, während die anderen eher verwundert guckten. So, und jetzt geht's los. Jeder drängelte sich nach vorne, um rasch das Erlernte anzuwenden und endlich schießen zu dürfen. Etwa ein Drittel der Jungen schied in der ersten Runde aus. Dann wurde der Abstand auf 15 Meter verlängert. Die wenigsten trafen hier überhaupt nur eine der 3 Dosen. So blieben nur noch 5 Kandidaten übrig, darunter Bernhard, der bisher immer getroffen hatte. Der Abstand wurde weiter auf 20 Meter gesetzt. Jeder der 5 übrig gebliebenen hatte jetzt sein eigenes Gewehr. Bernhard hatte den Ablauf schon nach dem ersten Schuss verinnerlicht. Bequem liegen, Ziel anvisieren, ausatmen, nicht mehr atmen und abdrücken. Sobald er das Ziel erfasst hatte, schaffte er es, sich komplett ruhig zu verhalten. Die leichte Beugung des Zeigefingers beim Abdruck war die einzige verbliebene Regung. Bei 20 Meter Distanz traf Bernhard erneut alle 3 Dosen. Dies schaffte sonst keiner. »Da scheinen wir ein richtiges Schießtalent entdeckt zu haben«, meinte der Scharführer. »Mal sehen, was da noch möglich ist.« Er stellte jetzt die Dosen in 30 Meter Abstand ab. Die gesamte Schar hatte sich um Bernhard herum versammelt. Bernhard legte sich erneut auf den Bauch, winkelte das linke Bein ab, visierte die erste Dose an, stellte das Atmen ein, sogar sein Herz setzte für etwa 20 Sekunden aus. Nur der rechte Zeigefinger machte eine leichte Bewegung, er schoss und verfehlte das Ziel. Fast meinte man Erleichterung unter den Anwesenden zu spüren, dass es also doch für ihn möglich war, daneben zu schießen. Nicht zu der Scharführer. Du musst bei größeren Entfernungen den Wind und die nachlassende Geschwindigkeit des Projektils mit einberechnen. Hast du das verstanden? Bernhard nickte, obgleich er keinerlei Ahnung von irgendwelchen Berechnungen hatte. Er handelte jetzt nur noch instinktiv. Er fokussierte sich vor der Zielerfassung ausschließlich auf die Temperatur- und Drucksensoren seiner Haut. Sonst nahm er nichts wahr. Er sah und hörte nichts. Keine Gerüche, keine Körperbewegung, nichts. Nur den Wind spüren. Jetzt fühlte er Windstärke und Windrichtung genauer, als jedes Messgerät dazu in der Lage gewesen wäre. Als nächstes erinnerte er sich an die zuvor abgegebenen Schüsse. Alle Sinne, jegliche sonstige Wahrnehmung waren erneut weg. Er rekapitulierte. Nein, er fühlte die Zeit, die das Projektil benötigte, um nach Beugung des Zeigefingers die Dose auf der Bank zu treffen. Abdruck bis zum Scheppern nach 10 Metern, bis zum Scheppern nach 15 Metern und gleiches nach 20 Metern. Somit bekam er die notwendigen Informationen zur Geschwindigkeit des Projektils und dessen Verlangsamung und Flugkurve in Abhängigkeit von der Zieldistanz. Jetzt hatte er alle notwendigen Daten instinktiv erfasst und abgespeichert. Er visierte erneut und korrigierte dieses Mal den Winkel zum Ziel. Er stellte die Atmung ein. Sein Herz hörte kurzzeitig aufzuschlagen. Er beugte den Finger, schoss und traf. Er traf auf die dritte Dose, traf alle weiteren Dosen in einer Distanz von 35 und sogar von 40 Metern. Weiter war nicht möglich, da das Projektil des Luftdruckgewehrs nur etwa 43 Meter weit flog. Alle Anwesenden, einschließlich des Scharführers, blieb die Spucke weg. Man hörte keinen Muckser. Bernhard erhob sich langsam und stellte das Gewehr ab. »Wie? Wie heißt du? Wo? Und von woher kommst du?« stammelte der Scharführer. »Neumann Bernhard heiße ich. Aus München komme ich«, antwortete Bernhard. Erst jetzt löste sich die Stille. Alle redeten wild durcheinander, um das Erlebte zu teilen. Viele klopften Bernhard anerkennend auf die Schulter. Für Bernhard selbst war die Übung nichts Besonderes. Er hatte sich nur im jeweils richtigen Moment auf die relevanten Sinne und Körperfunktionen fokussiert. Diese Fähigkeit, ohne Erschöpfung zu marschieren und ohne Fehler zu schießen, waren mehr als genug für den Beginn einer Karriere in der Hitlerjugend. Die Ergebnisse während des Zeltlagers wurden von dem anwesenden Scharführer gemeldet und drangen bis zum Obergauführer durch. Somit wurde Bernhard innerhalb eines Jahres selbst zum Scharführer ernannt. Er war jetzt verantwortlich für die Durchführung der Schießübungen auf den Zeltlagern. Seine spezielle Technik anderen beizubringen konnte er nicht. Wusste er doch selbst nicht, wie er das in Detail machte. Die alleinige Demonstration seiner Kunst reichte aber aus, um die HJ-Jünglinge zu begeistern und weiter anzuspannen. Bernhard letztes Volksschuljahr war fast ausschließlich durch seine Aktivitäten bei der HJ gekennzeichnet. Sein Abschlusszeugnis war dementsprechend miserabel, was egal war. Nein, er brauchte keine guten Zensuren. Sein Weg war vorgezeichnet. Er sollte alsbald dem Volk und dem Führer als Soldat dienen. Er war schließlich der beste Schütze und sollte noch besser werden. Bald kam er in eine Spezialeinheit der Hitlerjugend. Keine Geländespiele mehr, fast ausschließlich Schießübungen. Auf das Liegenschießen folgte das Schießen im Knien und im Stehen. Er wechselte vom Pressluftgewehr auf ein Kleinkalibergewehr und wenig später auf ein Karabinergewehr, der Standardwaffe der Wehrmacht. Aus Dosen wurden Scheiben. Egal welche Position, welche Waffe oder welches Ziel, Bernhard traf alles. Was jetzt noch anstand, war das Schießen auf bewegliche Ziele. Im August 1934 trat Bernhard als 15-Jähriger eine Lehrstelle als Werkzeugmacher an. Er war in einem staatseigenen Betrieb angestellt, mit einem fanatischen Nazi als Meister. Mit Beginn der Lehre verließ Bernhard das Waisenheim. Er zog in ein Wohnheim der Hitlerjugend. Sein gesetzlich bestimmter Vormund, der Heimleiter Wacholi, äußerte keine Bedenken. Warum sollte er auch? Er war stolz auf ihn. Letztendlich war Bernhard nur pro forma als Werkzeugmacher angestellt. Sein eigentlicher Arbeitgeber war die Hitlerjugend. Der Plan war, dass er während der Lehre zum Scharfschützen ausgebildet wird und dann mit Vollendung des 18. Lebensjahrs in die Waffen-SS einzutreten. Er war der ideale Soldat. Minderintelligent, folgsam, jung, männlich, belastbar. Ein hervorragender potenzieller Mörder. Er hatte keine Ansprüche und stellte keine Fragen. Ihn galt es zu fördern. Für Ludwig war der Weg anders, schwieriger und länger. Nach den Erfahrungen im Heim und dem Schicksal seines Lehrers Rubinstein wollte er dem Rat von Pater Glück folgen und Mitglied im Bund Neudeutschland werden. Dieser Bund wurde nach Ende des Weltkriegs von Jesuiten gegründet. Als Mitglieder erlaubt waren ausschließlich katholische Jungen aus Oberschulen und Gymnasien. Für den November 1933 ließ es sich daher einen Termin am Jesuitenkolleg geben, um einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das Kolleg war ein prächtiges Gebäude aus der Renaissancezeit in der Neuhauser Straße mitten in der Münchner Innenstadt. Als er in der Eingangshalle war, meldete er sich an der Pforte an. Wenige Minuten später begrüßte ihn ein dynamisch wirkender, etwa 40 Jahre alter Pater. Er trug einen normalen Straßenanzug. Nur am Koller, dem Priesterkragen, war er als Pater zu erkennen. »Pater Holzer«, stellte er sich vor. »Was kann ich für dich tun?«, fragte er Ludwig und reichte ihm die Hand. »Grüß Gott, Herr Pater«, antwortete Ludwig. »Ludwig Hochberger ist mein Name. Es geht um eine Aufnahme in den Bund Neudeutschland. Ich will nicht in die Hitlerjugend. Der Herr Pater Glück, Priester und Lehrer im Waisenheim, hat mir empfohlen, mich daher an Sie zu wenden.« »So?« Der junge Jesuitenpater musterte ihn lange. Nach einer Weile sagte er, »Komm, wir gehen ein paar Schritte gemeinsam durch das Haus. Erzähl mir was von dir.« Beim Schlendern durch das prächtige Renaissancegebäude berichtete er über das Waisenhaus, seine Schule und die Gründe, die ihn bewegten, den Kontakt zur Kirche statt zur Hitlerjugend zu suchen. »Ludwig, ich begrüße deinen Schritt«, sagte Pater Holzer. »Gerade in Zeiten wie diesen. Ich musste jedoch mitteilen, dass der Bund Neudeutschland, in dem so viele Jugendliche wie du und auch Patris wie ich mit Begeisterung teilgenommen haben, inzwischen von den Nationalsozialisten verboten wurde.« Ludwig konnte es nicht fassen. »Gab es denn nichts mehr, das nicht von den Nazis kontrolliert oder verboten wurde?« »Wir sind zu wenige, um uns offen zu wehren«, fuhr der Pater fort. »Aber es gibt andere Möglichkeiten, auch wenn es schwieriger ist. Man kann sich ja trotzdem treffen und Gedanken austauschen. Das Praktizieren unseres Glaubens ist uns ja weiter erlaubt. Statt Zeltlager gibt es dann eben gemeinsame Wallfahrten.« »Du verstehst mich.« Ludwig nickte. »Also Ludwig, wenn du das wirklich möchtest, was du mir vorhin erzählt hast, dann komm jeden Sonntag zu uns in die St. Michael-Kirche zum Gottesdienst. Es gibt noch ein paar mehr, die so denken wie du. Euer Bund ist dann eben nicht offiziell. Sie können mit mir rechnen, Herr Pater Holzer. Ab nächsten Sonntag bin ich dabei.« Sie reichten sich beide lächelnd die Hände und verabschiedeten sich. Ludwig ging ab sofort, wie versprochen, jeden Sonntag zur Messe in St. Michael. Der Waisenaufseher Wacholi nahm diese Ausflüge und die später anstehenden Wallfahrten als religiösen Tick eines seiner Meinung nach unfähigen Knaben hin. Die Schikanen im Heim fanden zwar weiter statt, Ludwig war jedoch nicht mehr isoliert. Er fand neue Freunde. Nach jedem sonntäglichen Gottesdienst trafen sich Messdiener, ehemalige Mitglieder katholischer Jugendverbände und gleichgesonnene Gymnasiasten. Man tauschte sich aus und schmiedete Pläne. Durch die Kirche waren die Gruppen bestens organisiert und über die gemeinsamen Wallfahrten gab es so Kontakte bis ins Ausland. Die geheime Staatspolizei, die Gestapo, untersagte diese Treffen. Dennoch fanden sie statt. Es entstand eine Keimzelle des demokratischen Widerstands in Hitlerdeutschland. Und Ludwig war ein Teil davon. Die verbliebenen Jahre bis zum Abitur verbrachte Ludwig als Außenseiter weiter im Waisenheim. Wo hätte er auch sonst unterkommen können? Der Waisenpfleger Wacholi schikanierte ihn nahezu täglich. Aber sein Alter, seine Intelligenz und die manchmal doch schützende Hand des Paters und der Nonnen halfen ihm, die Zeit zu ertragen. Mit dem Weggang Bernhards im Sommer 1934 verlor er eine Person, die zu dieser Zeit schon nicht mehr sein Freund war. Unterschiedlich waren sie immer, bereits als Kleinkinder gewesen. Neu war, dass sie nicht mehr einander brauchten. Zumindest vorerst nicht.